Ist Advent, dieses Warten auf Weihnachten, Warten auf den einen großen Tag, den 24., auf die Geschenke, auf das Festessen, die Gans in der Röhre oder das Raclette oder Fondue oder was auch immer ihr esst. Dieser ganz besondere Tag einmal im Jahr, der alles toppen soll. Und so die 4 Wochen vor Weihnachten, die können ja ganz schön lang werden mit dem Warten. Und so hat sich diese 4 Kerzen anzusiedeln und dann die Sonntage vor Weihnachten immer eine Kerze mehr anzuzünden, damit man irgendwie weiß, aha, wir nähern uns dem Ziel, Weihnachten rückt näher und es wird irgendwie immer heller, also es hatte eine symbolische Bedeutung auch, und die Stimmung, die hebt sich noch mehr und es führt uns hin zum Heiligabend. Irgendwann danach hat jemand anders gedacht, das mit dem Warten, das ist noch anstrengender irgendwie, also es ist nicht so richtig vorteilhaft. Wir müssen einen Adventskalender haben mit den 24 Türchen, an jedem Tag irgendwie ein Türchen, was uns näher hinführt zu Weihnachten und was uns irgendwie deutlich macht, okay, wir müssen nicht auf den einen großen Tag warten, sondern ich habe heute schon etwas Kleines, was mich freut, was mich auf diesen Tag hinweist. Adventskalender. Wer hat von euch einen Adventskalender? Recht viele Erwachsene auch. Genau, es gibt auch Leute, die haben mehrere Adventskalender. Also so morgens nach dem Aufstehen einen mit Schokolade, ne, damit man irgendwie so in den Tag kommt, der Kreislauf in Gang kommt und dann irgendwie mittags in der Mittagspause so ein Online-Adventskalender irgendwie und dann abends vielleicht was anderes. Und wenn ich darüber nachdenke, über diese ganzen Hilfsmittel, die uns irgendwie das Warten verkürzen wollen, dann stelle ich fest, wir haben irgendwie ein Problem mit Wartezeiten. Also wir machen das ganz ungern, einfach nur zu warten, sondern wir müssen das Warten irgendwie füllen mit tollen Sachen, die uns das Warten irgendwie abkürzen. Warten fühlt sich für die allermeisten von uns irgendwie nicht so richtig, richtig gut an. Ich möchte mit uns in die Bibel schauen und nachlesen, was die Bibel zum Thema Warten zu sagen hat. Und da schauen wir uns zunächst einmal Personen an aus dem Adventsgeschehen, also vor der Geburt von Jesus und auch kurz danach. Also diese ganze Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Da gucken wir uns mal im Streiflichtern 5 Personen an. Die erste Stelle lesen wir aus Lukas 1, die Verse 5-7. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisung des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Vielleicht können wir uns so ein bisschen hineinfühlen in die Situation von Zacharias und Elisabeth und nachvollziehen, dass die beiden wahrscheinlich sehr, sehr lange gewartet haben. Sie haben Jahre, vielleicht Jahrzehnte gewartet auf ein Baby, auf ein Kind, auf Nachwuchs. Das war ihre größte Sorge, das war der Fokus und sie haben gehofft, dass es irgendwann kommt. Eine Wartezeit mitten im Alltag, wo man sagen kann, das hat jetzt irgendwie gar nicht so viel mit Gott zu tun, ist jetzt irgendwie nicht so geistig, sondern ist irgendwie mitten im Leben. Und die meisten Wartezeiten, mit denen wir zu tun haben, die sind mitten im Leben irgendwie. Die berühren uns in unseren unterschiedlichen Lebenssituationen. Dieses Warten von Zacharias und Elisabeth ist interessant, weil sie in ihrem Leben, in ihrem geistlichen Leben, haben sie alles richtig gemacht. Also sie haben vor Gott gelebt, sie haben nach den Geboten gelebt, Gott war ihnen wichtig und trotzdem mussten sie auf der anderen Seite warten. Ist auch mal interessant festzustellen. Also nicht nur, weil du alles richtig machst und weil du im Glauben stehst, kannst du auf das Warten verzichten und dann läuft immer alles glatt. Hier war es eigentlich genau andersrum. Sie waren Menschen, die vor Gott gelebt haben und sie hatten trotzdem diesen Wunsch, der nicht erfüllt wurde und sie mussten einfach warten. Und sie haben gewartet und dann ist die Frage da, ja, haben sie vergeblich gewartet? Bis zu dem Zeitpunkt haben sie vergeblich gewartet. Und nach dieser Bibelstelle, wenn man dann weiterliest, dann merkt man, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo Gott eingegriffen hat und auch ihr Warten und ihre Sehnsucht beantwortet hat, indem ein Engel kommt zu Zacharias und sagt, hey Zacharias, jetzt ist der Tag gekommen, deine Frau wird schwanger werden und nennt den Sohn Johannes, ja, Johannes der Täufer, er ist ein Vorläufer von dem Messias und so weiter und so weiter. Diese ganze Geschichte, die sich dann entfaltet. Manchmal müssen wir lange warten, bis sich irgendwie das Warten auf ein Ziel fokussiert und es dann in unser Leben kommt und wir es empfangen können. Und dann mussten sie nur noch 9 Monate warten, bis das Baby dann letztendlich kam. Das war dann sehr überschaubar und sicherlich ein ganz anderes Warten, ein fröhliches Warten voller Erwartung und Hoffnung. Ebenso lange musste Maria warten, ja, als sie von den Engeln auch gesagt bekommen hat, du bist schwanger und du sollst den Messias zur Welt bringen, den Sohn Gottes. Gott hat sein Versprechen erfüllt, der Retter Israels kommt und du sollst ihn zur Welt bringen. Und diese Wartezeit von Maria, da kann ich mir vorstellen, die war bestimmt mit ganz vielen Fragen durchwoben. Wo das nicht so einfach war. Es war irgendwie klar, okay, das Baby kommt, ja, schön und gut, aber was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten, dass ich den Messias in mir trage? Wie wird der denn überhaupt leben? Was hat Gott denn mit ihm vor? Wie ist der konkrete Plan? Und was ist mit meinem Verlobten, mit Josef? Wie steht der denn dazu, dass das Kind nicht von ihm ist? Diese ganze Geschichte. Und was sagt mein Umfeld denn dazu? Die Leute, die denken, dass ich da irgendwie vorehelich was am Start gehabt hätte und jetzt lehnen die mich ab. Damals sicherlich eine ganz, ganz harte Situation für eine junge Frau. Viele Fragen, die mit der Wartezeit in Verbindung gebracht werden können. Und schließlich sehen wir 2 Senioren aus der Kategorie 75 plus, die auch in Wartestellung sind, in Wartehaltung. Lukas 2, ab Vers 25, da gucken wir uns jetzt nur eine Person an, den Simeon. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Und das ist eine Umschreibung für den Messias, der kommen sollte. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Das ist doch mal eine Lebensperspektive, ne? Also Gott spricht was in dein Leben und er sagt, hey, du wirst nicht sterben, bis du das und das sehen wirst. Und er sollte den Messias sehen und das hat ihn am Leben erhalten. Das war sein Lebensfokus, ja? Und er ist in den Tempel gegangen, er hat gebetet, er hat gewartet, er hat Gott gesucht und er wurde immer älter, immer älter, immer älter, immer älter, bis er eines Tages dann dieses kleine Baby sah und gewusst hat, okay, das ist er. Und dann kann ich sterben. Das war sein Zielpunkt. Das Ziel seines Lebens, eine tiefe Hoffnung in seinem Leben, dass Gott da noch etwas tun würde. Ein hoffnungsvolles Warten, auch im hohen Alter. Auch im hohen Alter. Jetzt sind wir hier im Gottesdienst eher jünger. Im ersten Gottesdienst sind auch dann mehr Ältere da. Ich möchte den älteren Personen in unserer Mitte Mut machen. Habt nicht nur irgendwie im Fokus, dass alles immer schlimmer wird. So, ja, mit dem Körperlichen und die Gebrechlichkeit und wer weiß, was noch kommt und das Altenheim und so weiter und so weiter. Sondern ich wünsche den Älterwerdenden und letztendlich uns allen, wenn wir älter werden, dass wir so unterwegs sind wie ein Simeon oder wie eine Hanna, die diesen Fokus haben, dass Gott noch etwas tun möchte. Dass wir innerlich frisch und dynamisch unterwegs sind und nicht irgendwie, ja, sagen, ist auch eh alles egal. Und jetzt muss die nächste Generation gucken, wie es läuft, sondern beteiligt sein und agil sein und frisch sein im Geist. Und dann warten, dass Gott etwas tun möchte mit uns, mit anderen, dass er sein Reich baut. Und darüber hinaus, klar, der Körper zerfällt und es geht dann dem Ende entgegen, aber das Ende ist dann nicht das Ende, sondern ist dann ein neuer Anfang, den Gott machen möchte. In der Ewigkeit. Hoffnungsvolles Warten. Nicht nur in diesen Adventsgeschichten und in diesen Begebenheiten sehen wir, dass das Warten eine Rolle spielt, sondern auch im Alten Testament und in der ganzen Bibel taucht dieser Warteaspekt immer und immer wieder auf. Ich möchte mal 3 Streiflichter aus dem Alten Testament kurz anschauen. Das erste Beispiel ist Noah. Noah wartet auf die Flut, die Gott verheißen hat, gesagt hat, es kommt die Flut, ne, Gericht wird kommen über das Land, und du bau die Arche. Und Noah mit seinen drei Jungs und den Familien, die haben angepackt. Die wussten nicht, wann die Flut kommt. Die hatten keinen Zeitplan, die hatten keinen Zeitraster. Aber die wussten, Gott steht zu seinem Wort, und die haben aktiv das Warten gestaltet. So, die waren wahrscheinlich handwerklich begabt, ja? Und trotzdem, glaube ich, hat das urlange gedauert, bis sie dieses Riesenschiff gebaut haben. So heute, wenn du irgendwie nach Papenburg da fährst und so eine Werft anschaust, ne, so Riesenschiffe, Kreuzfahrtschiffe, da bauen die auch schon 2-3 Jahre irgendwie dran, so, ja? Und damals ein Riesenschiff, und die waren eigentlich nur zu viert. So, ich glaube nicht, dass die da noch große Firmen gewonnen haben, die damit eingestiegen sind, sondern die mussten das alles handwerklich ableisten. Und da war kein Meer da. Da war nichts Sichtbares da. Da war kein großer Regen da. Das war einfach so in der Pampa gebaut. Über Jahre und Jahrzehnte. Ganz schön ermüdend kann das, glaube ich, sein, so ein Warten. Und dann waren auch die Nachbarn, die haben gesagt, Noah, spinnst du? Was machst du da? Ne? Schiff? Was ist das denn? Flut? Ich kenne kein Wasser, ne? Ganz komisch. Aber Noah, er hat gewartet und aktiv das Warten gestaltet. Er hat geglaubt trotz Widerständen. Eine andere Person, Abraham. Abraham hat die Zusage, dass aus ihm heraus ein großes Volk entstehen wird, dass er einen Sohn bekommen wird, er und seine Frau. Und die waren auch schon uralt. Und diese Zusage ist da, und irgendwie glauben sie auch Gott und vertrauen auch so ein bisschen, aber irgendwie diese Wartezeit, die wird für sie zu lang, und Abraham kommt dann irgendwann auf die glorreiche Idee, ich könnte ja das Warten abkürzen. Ich könnte ja selbst irgendwie was dafür tun, jetzt hier, dass diese Wartezeit ja auch jetzt hier zu Ende ist, indem ich mir eine andere Frau nehme, die fruchtbar ist, die Sklavin, und mit ihr ein Kind zeuge. Dann haben wir doch alles erledigt. Und er kürzt diese Wartezeit ab, und ein Kind entsteht, Ismael, und Gott sagt aber, nee, das war ja gar nicht mein Plan. Was hast du gemacht? Du hättest noch länger warten sollen. Und dann musste er die Zeit nochmal verlängern, bis dann das eigentliche Kind auf die Welt kam, so wie Gott es wollte. Also manchmal wird uns dieses Warten zu lang. Und dann wollen wir ausbrechen aus den Prozessen, die Gott mit uns geht. Und dann machen wir irgendwie komische Sachen, weil wir denken, okay, ich muss jetzt aktiv werden und da was drehen. Abraham. Dann David noch. David, ein junger Kerl, bekommt die Berufung und den Zuspruch Gottes, dass er König sein soll. Aber ein anderer ist König während dieser Zeit. Und David, er ist dann demütig, und er macht die Aufgaben, die Gott ihm vor die Füße legt, und er ist treu seinem Gott gegenüber, obwohl er nicht der König ist. Und der andere ist immer noch der König, und er macht keinen guten Job. Und Jahre für Jahre, vielleicht, ich weiß gar nicht, habe ich nicht nachgerechnet, für 20 Jahre, wie auch immer, ist David unter diesem König Saul und hätte die Möglichkeit, auch die Wartezeit abzukürzen, den Saul zu erstechen. Ja, das macht er nicht, sondern er sagt, okay, hey, Gott hat seine Zeiträume, seine Zeitpunkte, und er vertraut darauf, dass Gott ihn in Position bringt zu seiner Zeit. Was für ein Vorbild. Und es ist keine leichte Zeit. Wenn man die Psalmen liest, was er alles durchgemacht hat, er wurde verfolgt von diesem Saul, er hat Angriffe bekommen, ganz schön schwierig. Warten in der Bibel. Wenn ich das so lese, dann stelle ich fest, dass das Warten irgendwie dazugehört. Warten ist nicht eine Sache, wo wir was falsch gemacht haben und deswegen müssen wir warten, oder was irgendwie fremd ist in unserem Leben, sondern Warten ist was ganz Normales. Und es gibt diese Wartezeiten, und wenn man das mal so durchspielt, dann wirst du feststellen, ja, eigentlich besteht ganz viel in unserem Leben aus Warten. Die Schüler, die warten jedes Jahr auf die großen Ferien, auf die Zeugnisse, dass es irgendwie wieder so eine Etappe ist, okay, jetzt haben wir die Klasse fertig. Und man wartet dann wieder nächstes Jahr darauf, dass es so weitergeht. Irgendwann wartet man darauf, dass man 17 ist und dass man einen Führerschein machen kann, dass man groß ist, dass man mobil ist. Man wartet dann irgendwann auf die große Liebe, auf den Traumprinzen, auf die Traumprinzessin, dass da irgendwie im Herzen Schmetterlinge flattern und was passiert. Eine große Sehnsucht ist da. Man erwartet oder man wartet darauf, dass man seinen Weg im Leben findet, dass man weiß, warum bin ich denn eigentlich da? Was will Gott denn mit mir? Was soll ich denn lernen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Was soll ich studieren? Und das ist manchmal ganz schön lange und das zieht sich hin und ist gar nicht so leicht, auch so einen Weg zu finden. Und man hat diese Hoffnung, dass Gott da irgendwie hineinspricht und dass Gott diesen Weg auch mit einem modelliert. Irgendwann hat man vielleicht Kinder und als junge Eltern, da hat man diese Wartezeit, wo die Kinder irgendwie so klein und anstrengend sind und die Windeln müssen gewickelt werden und du hast überhaupt keinen Nerv mehr, diese Windeleimer immer runterzubringen und so, alles ist so eklig, stinkend und so. Und man freut sich darauf, wenn die letzte Windel, ne, in den Mülleimer kommt, so, ne? Wir haben jetzt unsere Mülltonne kleiner gemacht, ja. Also es gibt ja diese großen Mülltonnen und wir hatten immer noch die große Mülltonne. Wir brauchten die Mülltonnen, ne, als die Windeln noch da rein mussten. Und jetzt haben wir eine kleine Mülltonne und alles passt rein. Das ist dann das Zeichen, wenn es soweit ist, dann hast du diese Phase überstanden. Gönn dir eine kleine Mülltonne. Genau. Dann, wenn die dann ein bisschen größer sind und man wieder neue Freiräume bekommt, die Kinder können mal allein zu Hause bleiben und als Ehepaar kann man sich da neu sortieren und kann man auch mal wegbleiben und so. Man wartet. Man wartet dann vielleicht, bis die Kinder endlich aus dem Haus sind. Mensch, wann ist es soweit? Und dann sind die Kinder aus dem Haus und dann ist alles so leer und trist und dann denkst du, oh, jetzt warten wir auf die Enkelkinder. Wann kommen endlich die Enkelkinder, die das Haus wieder bevölkern? So, und irgendwann, dann wartet man auf die Rente und sagst, okay, wir haben genug gearbeitet, 30, 40 Jahre lang eingezahlt und jetzt will ich was davon haben und auch mal entspannen. Man wartet auf die Rente, hat dann irgendwie Vorstellungen, wie das dann sein wird in der Rente und was man alles machen kann. So, und irgendwann mag es sein, dass auch Krankheit da ist, wo man dann denkt, okay, jetzt warte ich darauf, dass diese Krankheit auch wieder weggeht. Und dann sind es auch diese schweren Wartezeiten, die auch da sein können. Und irgendwann, wenn man ganz alt ist, dann wartet man vielleicht darauf, dass Gott einen erlöst aus diesem sterblichen Leib. Und dass man dann bei ihm ist und ihn sieht. Und dieses Ganze hier auf der Erde mit all dem Stress und mit all auch den Schwierigkeiten, dass das vorbei ist. Auch eine Art von Warten. Warten gehört zum Leben, auch zum christlichen Leben dazu. Dietrich Bonhoeffer, der deutsche Theologe, der hat Folgendes gesagt zum Thema Warten und Advent. Er hat gesagt, Advent feiern heißt warten können. Warten ist eine Kunst, die unsere ungeduldige Zeit vergessen hat. Auf die größten, tiefsten und zartesten Dinge in der Welt müssen wir warten. Da geht's nicht im Sturm, sondern nach den göttlichen Gesetzen des Keimens und Wachsens und Werdens. Sehr interessant, sehr bezeichnend auch, dass er damals vor 70 Jahren oder wann er das geschrieben hat, 80 Jahre vielleicht schon, dass er damals seine Zeit auch schon als ungeduldig bezeichnet hat. So wie viel mehr heute, wo alles noch schnelllebiger geworden ist, wo man immer alles sofort haben will. Wenn man jetzt das Zitat nochmal anguckt, dann ist es ja eigentlich gar nicht schlimm zu warten, weil er sagt ja, die größten, die tiefsten und die zartesten Dinge in der Welt, auf die müssen wir warten. Das heißt, wenn man das mal so zusammenbringt, dann ist es Warten ja eigentlich was Gutes, weil Gott im Prozess ist, was zu wirken. Und das, was dann gewirkt wird in der Wartezeit, das ist tiefgehend, das ist groß, das ist zart, das ist von Qualität. In welcher Wartezeit befindest du dich gerade? Was machst du durch mit deinem Leben? In welcher Phase bist du? Welches Thema hast du vor Augen, worauf du zulebst, worauf du fokussiert bist und wo du denkst, okay, das kommt als nächstes und ich warte in dieser Zwischenzeit darauf? Vielleicht sind es manche von diesen angesprochenen Themen, vielleicht sind es aber auch andere Themen. Vielleicht ist es auch ein diffuses Warten, dass du in dir eine Sehnsucht verspürst. Ja, eigentlich muss sich was ändern, es muss was Neues kommen. Aber ich weiß gar nicht, was dann kommt und wie das sein wird. Wie so ein Warten im Nebel unterwegs zu sein, ja, und du wartest irgendwie, dass etwas sichtbar wird, aber du weißt gar nicht, was es ist. Und du musst eigentlich immer Schritt für Schritt gehen und dann siehst du ein Stückchen mehr. Ein diffuses Warten. Vielleicht empfindest du aber auch in deinem Leben etwas von Gott her, so Zusagen, die er dir gegeben hat, etwas, wo er in deinem Leben etwas anklopft und etwas Neues platzieren möchte, wo er sagt, hey, ich möchte, dass du dieses Thema für dich neu entdeckst. Bisher hat dich das gar nicht irgendwie berührt und jetzt platziert er Gedanken zu einem Thema, wo du dich hineinbegeben darfst. Und du spürst, ja, da soll was Neues kommen, aber du bist noch nicht da drin und es hat sich noch nicht ergeben. Oder vielleicht denkst du, ja, da sind Beziehungen, in denen ich mich bewege, die sind nicht so gut. Da sind Konflikte da, da sind Verletzungen da. Aber du hast eine Ahnung von Gott her, dass er etwas Neues tun möchte in diesen Beziehungen. Noch ist es nicht sichtbar. Aber die Ahnung ist da und du wartest darauf, dass Gott irgendwie die Sachen verändert. Vielleicht ist es der Punkt, wo du selbst an wunden Punkten immer wieder drankommst, aber wo du auch eine Hoffnung bekommst von Gott, dass er mit seinem heilenden Finger diese wunden Punkte berührt und dass er dich verändern und heilen möchte. Aber noch siehst du es nicht, noch ist es nicht da, noch wartest du ab, wie das geschehen soll. Vielleicht ist es der Punkt der Berufung, ja, wo du dich fragst, ja, ich habe schon manches versucht und habe auch manche Gedanken, aber noch bin ich nicht in der Berufung, die Gott für mich hat. Noch fühle ich mich in dem, was ich gerade jetzt tue, nicht am richtigen Fleck. Irgendwie muss ich da nochmal was drehen. Ganz egal, wie alt du bist. Vielleicht bist du schon länger unterwegs und du denkst, ja, aber so möchte ich jetzt nicht auf die Rente zugehen, sondern ich spüre, da muss nochmal was Neues kommen. Und du wartest ab, dass das klarer wird. Wartezeit, die wir vielleicht haben in unserem Leben. Und dann ist die Frage, in dieser Wartezeit, ja, in welcher Haltung warten wir denn? Wie warten wir? Wie wartest du? Wie geben wir uns da hinein in solchen Wartezeiten? Wie ticken wir da? Sind wir da zuversichtlich, ausharrend, ja, wie David oder Noah? Oder sind wir vielleicht genervt, entmutigt oder so ungeduldig wie Abraham und wollen irgendwie raus? Wie geht's uns ganz persönlich? Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, in welcher Haltung wir warten, wenn Gott etwas tun möchte und wir es noch nicht sehen, wie geben wir uns da rein? Ich war vor 3 Wochen ungefähr mit dem Zug unterwegs und habe dann merken dürfen, dass es unterschiedliche Haltungen zum Warten auf dem Bahnsteig gibt. Also es war ein Chaostag, ja, am Bahnsteig. Die Züge, die sind nicht so gefahren, wie sie fahren sollten. Und andauernd kamen neue Durchsagen und der Zug verspätete sich wieder und die ganzen Züge waren schon weg. Und die Leute und ich auch, wir waren in Wartezeit da und mussten gucken, wie es halt weitergeht. Und dann gibt es am Bahnsteig, vielleicht kennst du das, gibt es Leute, die sind so ungeduldige Warter. Das heißt, die gucken immer auf die Uhr, die sind auch genervt. Ihre ganze Atmosphäre, die sie ausstrahlen, die sind genervt und ungeduldig. Immer Uhrzeit, immer irgendwie rennen die irgendwo hin und fragen den Schaffner und beschweren sich dann, warum ist das nicht so und warum klappt das jetzt nicht so. Und die strahlen einfach ja so eine pessimistische, negative Grundhaltung aus. Dann gibt es andere Warter, die sind total passiv. Die setzen sich einfach da auf eine Bank und du hast das Gefühl, das berührt die überhaupt nicht. Da kommt jetzt schon wieder eine Durchsage, dass der Zug irgendwie sich nochmal verspätet und es ist denen irgendwie egal. Als ob die es gar nicht hören würden. Die sitzen einfach da und keine emotionale Regung. Und naja, der Zug kommt halt, wann er kommt. Und dann, naja, gut, irgendwie klappt schon. Also irgendwie so passiv. Dann gibt es andere, die nehmen das Warten irgendwie als Chance. Also die haben ein Buch dabei, ja, die nutzen dann die Zeit aktiv, die lesen dann oder die sagen, ja, oh, ich habe Hunger, ich hole mir eine Süßigkeit, ne, ich gehe noch mal ein Brötchen holen oder einen Kaffee trinken oder mach sonst irgendwas in dieser Zeit, aber gestalte diese Zeit irgendwie aktiv. Ich bin dann, als ich in Köln auf dem Bahnsteig da stand, ich hatte echt noch lange Zeit, bin ich dann zum Kölner Dom gegangen, hab gedacht, jetzt bist du schon mal hier in Köln, warst schon lange nicht mehr im Dom, guckst dir den Dom an, ne? Das war irgendwie auch ganz nett. Also irgendwie was tun und dann irgendwie ja die Zeit gut füllen. Es gibt unterschiedliche Arten zu warten, nicht nur auf dem Bahnsteig, sondern auch in unseren persönlichen Wartezeiten. Was für ein Typ bist du denn? Wie wartest du denn? Wie würdest du dich denn beschreiben? Was für ein Wartetyp bist du? Es gibt Leute, das sind faule Warter. Die praktizieren ein faules Warten. Okay, was meine ich damit? Das sind die Leute, die warten einfach total passiv und setzen sich irgendwie auf so eine Couch und drehen Däumchen und machen in dem Warten nichts. Und das ist vielleicht noch okay auf dem Bahnsteig, wenn Leute einfach so warten und irgendwie gar nicht so richtig wissen, warum und wieso. Das ist okay, aber im Geistlichen so zu warten, im Geistlichen faules Warten zu praktizieren, ist, glaube ich, fatal. Also Gott möchte was tun, er spricht was in unser Leben hinein, er öffnet irgendwie Horizonte in unserem Leben, wo er uns hinbewegen möchte. Und dann die faulen Warter, die sind so drauf, dass sie sagen, okay, wenn Gott das will, dann wird er schon machen. Und dann drehen sie Däumchen und warten, dass Gott jetzt alles auch so machen muss. Aber sie sind nicht innerlich beteiligt. Martin Luther King, der schwarze Bürgerrechtler aus den Vereinigten Staaten, der hat in einer Rede mal Folgendes gesagt. Das ist ziemlich direkt. Er hat gesagt, kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert. Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert. Ist jetzt natürlich eine steile These, ne? So. Hey, aber Gott kann doch alles. Ja, Gott kann alles. Gott kann Wunder tun. Ja, Gott kann Wunder tun. Okay, also einerseits realisieren wir, Gott kann alles und er tut Wunder und so, aber dann gibt es Gebiete in unserem Leben, wo Gott mit uns zusammenarbeiten möchte, wo er die Verantwortung nicht von unseren Schultern nimmt, sondern wo er sagt, okay, ich habe dir doch gezeigt, das und das ist das Thema, das und das ist deine Aufgabe, jetzt musst du auch aktiv werden und dieses Aktivwerden, das nehme ich dir nicht ab. Verstehen wir? So, und wir wollen immer, dass Gott alles macht. Und dann beten wir lieber mal und sagen, okay, Gott, ich hab diesen Beziehungskonflikt und schenk du ein Wunder, dass die Dinge sich lösen. So, und wir schieben unsere Verantwortung auf Gott ab und sagen, super, ich habe Gott auf meiner Seite, ich habe gebetet und er macht das jetzt. Und wir warten dann passiv, faul, bis Gott das löst, das Problem. Dabei ist vielleicht Gottes Haltung in der ganzen Sache, wo er sagt, hey, mein liebes Kind, du hast jetzt realisiert, da ist dieser Konflikt. Okay, ich habe dir Erkenntnis darüber gegeben und ich möchte dich herzlich ermutigen und ich habe dir meinen Geist gegeben, dass du aktiv wirst, diesen Konflikt zu lösen mit der Kraft und mit der Bevollmächtigung, die ich dir gebe. Du bist mein Kind und ich gebe dir Verantwortung für die Sache. Ich bin mit dir, komm und geh du den ersten Schritt. Ist eine ganz andere Geschichte. Das ist dann nicht faules Warten, sondern aktives Gestalten. Und ich behaupte mal, dass wir oft auf dieser Seite vom Pferd fallen, dass wir sagen, Gott, mach du. Mach du. Und wir ziehen uns dann zurück. Und wir warten dann einfach mal ab. Dabei sind wir gefragt, mit Gott zusammen, dass wir Prozesse begehen. Also, warte nicht einfach nur faul, sondern gib Gott Raum und werde du auch aktiv. Neben dem faulen Warten gibt es dieses ungeduldige Warten. Nochmal zurück zum Bahnsteig, diese Leute, die rast- und ruhelos durch die Gegend gehen, die so zeit- und uhrfixiert sind, die sich immer fragen, ja, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch? Die sehen immer das Problem, die sehen immer noch das, wo sie nicht sind. Sie wissen, das ist das Ziel, worauf ich hinleben will. Aber ich bin noch nicht da und sie reiben sich daran auf, in diesen Prozessen. Unzufriedenheit und Frust sind dann da. Was schon mal nicht gut ist. Aber ich glaube, der entscheidende negative Punkt bei den ungeduldig wartenden Leuten ist der, dass sie den Moment, in dem sie gerade jetzt leben, den können sie nicht positiv nutzen. Das heißt, sie sind so in dieser Ungeduld drin und in diesem Frusterlebnis, dass sie mit dem Moment hier und jetzt nichts konkret anfangen können. Also nochmal zurück zum Bahnsteig. Die Leute, die ungeduldig sind, die können die Zeit dann nicht gut nutzen. Die sind fixiert auf das Problem. Die kommen nicht in die Ruhe, wo sie sich bewusst machen, jetzt als christliche ungeduldige Leute, hey, ich kann eigentlich auch hier einfach nur mal genießen, dass ich Ruhe habe und ich kann wahrnehmen, dass Gott da ist und ich kann auch einfach beten, ich kann auch gucken, kann ich was Gutes tun. Also die kommen nicht auf diese Ideen, weil die Ungeduld sie plagt. Und wenn du ein ungeduldig Wartender bist, dann kann es sein, dass du immer nur auf diese Warteschiene fokussiert bist, was irgendwann kommen soll. So, und du bist da fokussiert und du stellst fest, da bin ich noch nicht und du guckst auf die Uhr, ja, wie lange muss ich noch warten, hat sich nichts getan und immer noch keine Veränderung und so. Aber du kannst den Moment nicht gestalten. Du kannst nicht irgendwie gerade jetzt das, was Gott dir jetzt geben will, wahrnehmen, weil du wie blockiert bist in dieser ganzen Geschichte. Gott möchte uns im Hier und Heute begegnen und er möchte uns hier und heute seine Gegenwart aufschließen, die er da ist. Die Frage ist, ob wir es wahrnehmen, ob wir es greifen, ob wir da hineingehen. Dann gibt es das hilfreiche biblische Warten oder das geduldige Warten. Das Warten von einer Maria auf ihr Jesusbaby voller Zuversicht und Freude. Das Warten von einem Simeon oder einer Hanna, zielorientiert, voller Hoffnung auf den kommenden Messias. Das ist ein Warten voller Glaube. Das ist ein Warten, was nicht einfach nur passiv warte, sondern was aktiv gestalten möchte, was aktiv auch den Moment nutzen möchte. Aktive Taten, die Zeit auskostet, wo man im Warten auch selbst verändert wird. Es gibt in der Bibel, im Griechischen gibt es diese zwei Begriffe für Zeit. Es gibt einmal Chronos und einmal gibt es Kairos. Chronos ist die Zeit auf der Zeitschiene. Wir kennen das aus dem Deutschen Chronologie. So, ein Ablauf von einer Zeit. Der ungeduldig Wartende, der hat immer diesen Ablauf vor Augen und sieht, ja, ich bin noch nicht da, wo ich sein soll. Und er guckt immer auf die Uhr, ja, wo stehen wir jetzt auf dieser Zeitschiene? Und das nervt ihn. Der geduldig Wartende erkennt, dass Gott einen Zeitpunkt gegeben hat. Der Kairos ist der Zeitpunkt, wo Gott gerade jetzt lebendig ist, dass er gerade jetzt reden möchte, dass er gerade jetzt wirken möchte, dass er gerade jetzt mein Herz haben möchte, heute. Und das sind die Kairos-Leute, die geduldig warten, aber die gerade auch jetzt bereit sind für das, was Gott geben möchte. Sei so ein geduldig Wartender, der erkennt, hey, ich bin zwar noch nicht da, wo ich sein sollte, da hat Gott noch was vor, aber ich möchte mich jetzt für das öffnen, was Gott für mich vorhat. Ich möchte jetzt in seinem Kairos leben. Ein Zitat habe ich gefunden. Der Christ wartet nicht wie einer, der auf die Nacht wartet, sondern wie einer, der dem strahlenden Morgen entgegenblickt. Der Christ wartet nicht wie einer, der auf die Nacht wartet, sondern wie einer, der dem strahlenden Morgen entgegenblickt. Das ist unsere Perspektive als gläubige Menschen. Wir warten nicht auf irgendwie, dass alles schlechter wird und so, sondern wir warten, dass der Morgen kommt, auch in unseren persönlichen Situationen, dass Gott Licht macht in unseren Situationen, dass Gott Auswege schafft, nicht immer wundersam und uns überstülpt, sondern dass er uns mit hineinnimmt in seine Auswege, dass er mit uns gemeinsam unterwegs sein möchte, dass der Morgen anbricht. Eine letzte Bibelstelle aus Jakobus 5, die Verse 7 bis 8. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Dieses biblische Wort, das griechische Wort, was für Geduld in der Bibel oft verwendet wird, das wurde so gebraucht für die Fähigkeit einer Pflanze unter harten und ungünstigen Bedingungen zu gedeihen. Also Geduld ist die Fähigkeit einer Pflanze unter harten und ungünstigen Bedingungen zu gedeihen. Ich glaube, das ist ein schönes Bild. wo wir sicher sind, hey, wenn ich in Geduld mich übe, dann kann ich selbst unter widrigsten Umständen, kann ich aufblühen und gedeihen. Ich harre aus, aber Leben ist trotzdem da und Leben wird sich entfalten, wenn ich dranbleibe. Und Jakobus, er spricht hier der Gemeinde zu, Jesus kommt wieder. Er ist nahe herbeigekommen. Im Matthäus-Evangelium heißt es in diesem Gleichnis von dem Bräutigam und den 12 Jungfrauen, der Bräutigam ließ auf sich warten. Und das ist immer noch der Fall. Jesus, der Bräutigam, er lässt auf sich warten und wir wissen nicht, wann er kommt, aber wir leben auf diesen Zeitpunkt hin. Und wir rechnen mit ihm, aber die Zwischenzeit, bis er kommt, die sollen wir mit aktivem, geduldigen Warten zubringen. Dass wir sagen, Jesus, heute leben wir für dich. Heute leben wir vor dir. Wir freuen uns, dass du wiederkommen wirst. Aber bis dahin möchten wir heute den Kairos Gottes erleben und uns umformen und umändern lassen, da wo wir sind. Und für uns den nächsten Schritt gehen. Nicht passiv warten, nicht einfach so abhängen und auch nicht ungeduldig warten, sondern voller Zuversicht und Hoffnung, weil Gott etwas bereithält. Für jeden von uns bis zu diesem Zeitpunkt. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass wir Geduld von dir lernen dürfen. Danke, dass du mit uns geduldig umgehst. Und danke, Jesus, dass du uns kennst, auch unsere Lebenssituation, da wo wir stehen. Und du weißt, wie schwer uns dieses Aushalten manchmal fällt. Herr, und ich bete, dass du uns darin schulst, dass wir in einer guten Art und Weise vor dir leben können, in Geduld, dass wir empfangen können, das, was du für uns hast, dass wir es nicht verpassen, dass wir uns hineinbegeben in die Prozesse, die du für uns hast, dass wir reifer werden, dass wir Frucht bringen für dich. Herr, ich bete darum, dass wir aber zuallererst ein Leben führen in Vorfreude auf dein Kommen. Dass alles andere nicht so wichtig ist, sondern dass wir auf dich schauen und dass wir wissen, wenn du kommst, dann führst du uns nach Hause. Und alles, was wir hier haben auf dieser Erde, alle Feierlichkeiten, alle Geschenke, aller Materialismus, all das, das wird vergehen und hat keinen Bestand. Letztendlich zählst nur du. Und auf dich wollen wir zuleben, an dir wollen wir uns freuen, für dich wollen wir leben. Auch an diesem Tag, auch in dieser Adventszeit. Ich danke dir für deine Gegenwart. Amen.